Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben eine neue Qualität.
Jens Spahn war das gestern Abend in der ARD, der Bundesgesundheitsminister. Eine neue Qualität, sagt er da, hat die Corona-Ausbreitung in Deutschland. Heute hat er nun in Berlin erklärt, was alles geplant ist, um dieses Virus bei uns in Deutschland unter Kontrolle zu halten. So viel schon mal vorweg. Panik, sagt er, bitte vermeiden. Erstmal informieren.
Diese Informationsoffensive ist aus meiner Sicht deswegen wichtig, weil ja beides gelingen muss. Dass nicht jedes Husten gleich sozusagen zu einem Verdacht auf Coronavirus führt und gleichzeitig eine hohe Aufmerksamkeit da ist, dann, wenn es eben ein begründeter Verdacht ist.
Neben Jens Spahn saß da übrigens auch Horst Seehofer, der Bundesinnenminister. Was die beiden da präsentiert haben an Anti-Corona-Plänen, das hat mein Kollege Volker Fintermer beobachtet. Er hat auch alle weiteren Entwicklungen in Sachen Corona auf dem Schirm. Das hören wir gleich. Und ich spreche mit meinem Kollegen Friedbert Meurer in London. Nicht über Corona, aber über diese andere Geschichte, die auch einfach immer wieder hochkommt. Der Brexit. Die britische Regierung hat nämlich heute erklärt, welche Ziele sie im Auge hat bei den Freihandelsgesprächen mit Brüssel. Da wurden heute einige vor den Kopf gestoßen. Hören wir auch. Alles an diesem Donnerstag, dem 27. Februar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Volker, Jens Spahn und Horst Seehofer, der Bundesgesundheitsminister und der Bundesinnenminister, die haben da heute also eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben zu Corona. Was haben die beiden da gesagt?
Ja, da war es ja schon ziemlich interessant, dass der Gesundheitsminister gestern eigentlich schon so einen Schwenk eingelegt hat. Bislang hat man ja gesagt, nach den ersten Vorfällen in Baden-Württemberg, Bayern und dann ersten auch in Nordrhein-Westfalen, das sei alles kontrollierbar. Aber mittlerweile gibt es da schon tatsächlich eine andere Lageeinschätzung, weil die Verbreitungswege teilweise nicht so kontrollierbar sind, wie man das am Anfang gedacht hatte. Und deshalb wurde ja gestern bereits der Krisenstab eingerichtet zwischen den verschiedenen Ministerien, der jetzt die einzelnen Fragen koordinieren soll. Und genau das wollten Jens Spahn und Horst Seehofer heute Nachmittag vorstellen. Und natürlich, die haben sich jetzt gestern zum ersten Mal getroffen, haben quasi eine Lageaufnahme gemacht. Aber es gab tatsächlich schon einen Beschluss, was nämlich die ganze Verkehrssituation angeht. Hören wir da mal rein.
So sollen Flugreisen aus Infektionsgebieten künftig Informationen über den Aufenthaltsort nach Landung angeben. Nicht nur, wenn sie aus China einreisen, sondern auch aus Südkorea, Japan, Iran und Italien. Also diese Anordnung, die ich gemeinsam mit dem Bundesminister für Verkehr dann auch treffen werde. Wir wollen darüber hinaus die Bahn- und Busunternehmen auffordern, entsprechende Informationsmaterialien, insbesondere für den Reiseverkehr aus Norditalien, auch zugänglich zu machen für ihre Passagiere und Mitreisenden.
Also da hörst du, da geht es im Moment noch um Sensibilisierung. Da gibt es jetzt wirklich keine epidemischen Kontrollen, wie das ja in China der Fall ist, wo Fieber gemessen wird an den Flughäfen. Von all dem ist noch nicht der Fall. Aber die Bevölkerung soll sensibilisiert werden, soll wachsam sein und sich entsprechend hygienisch verhalten. Den Appell, den hat der Gesundheitsminister heute bestimmt 20 Mal ausgesprochen, damit eben die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auch tatsächlich getroffen werden.
Was würdest du sagen? Ist das jetzt, was wir da gerade in Berlin erleben, ist das in dieser ganzen Corona-Entwicklung eine Zäsur?
Eine Zäsur ist vielleicht ein bisschen schon zu viel gesagt, aber es ist zumindest so eine Trendwende. Da findet eine größere Sensibilisierung statt, eben weil das Virus, und das hat ja heute auch das Robert-Koch-Institut nochmal gesagt, die Ausbreitung des Virus funktioniert offenbar schneller als gedacht. Nämlich das Virus überträgt sich schon, bevor bei irgendjemand tatsächlich konkrete Krankheitserscheinungen ausgebrochen sind. Also bevor man den starken Husten und anderes hat, kann sich das Virus schon übertragen. Deswegen ist es so schwierig, auch die Verkehrswege nachzuvollziehen, wer da wen angesteckt hat. Und da findet jetzt eben eine größere Vorsichtsmaßnahme statt, die viel damit zu tun hat. Und das hat der Gesundheitsminister auch gesagt. Wer zum Beispiel konkrete Erscheinungen hat, wer zum Beispiel eine starke Grippe aufweisen kann, der soll jetzt vorzeitig bei den Ärzten dann auch geprüft werden. Es gibt ja schon erste Prüfverfahren, ob es tatsächlich sich um den Coronavirus handelt. Also da findet einfach eine größere Sensibilisierung statt, um Rücksichtsmaßnahmen einleiten zu können.
Worauf können wir uns denn dann in den nächsten Tagen und Wochen noch so einstellen? Also mir geht da jetzt gerade durch den Kopf, werden da jetzt möglicherweise Schulen oder ganze Unternehmen geschlossen, müssen vielleicht großflächig Leute zu Hause bleiben, werden da, erleben wir vielleicht sowas wie in Italien auch, dass ganze Orte unter Quarantäne gestellt werden. Sind solche Maßnahmen im Gespräch in Berlin?
Also die Frage nach den Orten, die wurde heute erst einmal klar verneint. Das geht alles noch um Vorsichtsmaßnahmen, die sich darunter befinden. Für Deutschland heißt das beispielsweise, dass Kontaktpersonen dann tatsächlich in die private Quarantäne geschickt werden. Also dass man bis zu 14 Tage dann zu Hause bleiben sollte, wenn man im Kontakt war mit jemandem, der sich angesteckt hat. Und das gilt ja ganz konkret für die 300 Menschen, die jetzt in Nordrhein-Westfalen auf der Karnevalsveranstaltung waren, wo sich der angesteckte Patient auch befunden hat. Aber die Fragen nach einer Abriegelung ganzer Stadt oder Ortsteile, die wird bislang noch verneint. Andere Fragen sind beispielsweise, wenn es jetzt um internationale Messen geht, da steht ja hier in Berlin die internationale Tourismusbörse an. Auch das, so der Gesundheitsminister, müsste dann jeweils konkret vor Ort entschieden werden, ob es sinnvoll sei, solche Veranstaltungen durchzuführen. Da gibt es jetzt keine Handhabe, allenfalls das Infektionsschutzgesetz, das man zur Not ziehen könnte. Aber es gibt da keine staatliche Handhabe, das zu verbieten. Das sollen jeweils die Veranstalter konkret für sich entscheiden.
Was ist denn dein Eindruck, Volker? Handelt die Berliner Politik da immer noch kontrolliert oder laufen die Politiker eher den Ereignissen hinterher?
Ich würde schon erstmal sagen, angemessen. Das, was man von den Ärzten hört, vom Robert-Koch-Institut, das ist ja schon so, dass zum Beispiel in 80% der Ansteckungsfälle verlaufen relativ harmlos. In 15% der Fälle kann es dann schon schwieriger werden. Allerdings ist die Sterblichkeitsrate mit 2% durchaus etwas höher bei der Grippe. Und insofern geht es im Moment, glaube ich, im Wesentlichen darum, diese Ansteckungskette einzudämmen. Und das war auch die Botschaft, die heute ganz stark vom RKI kam. Und da sind wir am Ende alle gefragt. Da kann die Politik tatsächlich wenig tun. Da geht es um Hygiene, dass man sich regelmäßig die Hände wascht, dass man in die Armbeuge niest, dass man allzu engen Körperkontakt vermeidet mit Menschen, von denen man nicht weiß, wo sie sich zuletzt aufgehalten haben. Vielleicht Großveranstaltungen in nächster Zeit erst einmal meidet, solange bis man eine genauere Einschätzung hat. Und das mit der genaueren Einschätzung ist auch das Problem der Politik. Man tastet sich hier an Entwicklungen heran, die man nicht genau abschätzen kann. Die Welt ist mobil geworden, die Menschen sind viel unterwegs, sie kommen zurück, waren zum Besuch in Venedig oder sonst wo und bringen unbeabsichtigt das Virus mit. Und das ist natürlich dann immer schwer einzuschätzen. Deswegen gibt es jetzt tägliche Lageeinschätzungen, sowohl der Kommission als auch beim RKI, wo man dann täglich quasi die neue Situation bekannt gibt.
Volker, du und ich, wir arbeiten zwar weiter an unterschiedlichen Standorten. Du bist da in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ich bin hier im Funkhaus in Köln beim Deutschlandfunk. Aber wir haben, glaube ich, beide relativ ähnliche Arbeitsplätze teilweise in Großraumbüros, wo wir viele Leute treffen. Du triffst wahrscheinlich da in der Hauptstadt jeden Tag auch noch deutlich mehr Leute als ich. Fällt dir das da auch auf in diesen Tagen, dass du zum Beispiel zögerlich wirst, Kollegen die Hand zu geben oder dass du dir überlegst, soll ich jetzt wirklich so nah an diese Menschengruppe rantreten? Also ich persönlich, ich kann dir sagen, ich habe vor einer halben Stunde einer Kollegin die Hand gegeben und da habe ich zum ersten Mal gedacht, vielleicht sollte ich mir das nur überlegen, ob ich das in diesen Tagen noch häufiger machen sollte.
Ich habe mir tatsächlich das Handgeben im Moment ein wenig abgewöhnt. Ich halte das tatsächlich auch für sinnvoll. Es fällt mir auch auf in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass die Menschen ein bisschen zurückhaltender sind, dass weniger gehustet wird als sonst. Also eine gewisse Aufmerksamkeit hat da schon stattgefunden. Und je nachdem, wo man sich bewegt, ich bin hier im Haus der Bundespressekonferenz, hier sind Kolleginnen und Kollegen aus vielen Nationen. Also das Risiko ist durchaus vorhanden, vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wo sich die Menschen vor wenigen Tagen noch bewegen haben. Eine Kollegin von uns, Gudula Geuter, ist mit dem Bundespräsidenten unterwegs. Da war jetzt gestern auch ganz heiß die Frage, ob der Mann, der sich in Nordrhein-Westfalen angesteckt hat und der bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr arbeitet, ob der nicht Kontakt zu den Piloten hatten, mit denen der Bundespräsident gerade unterwegs ist. Das konnte am Ende verneint werden. Aber solche Fragen stellen sich dann nun mal sofort, auch gerade in Berufsfeldern, wo es einen engen Kontakt gibt und viel Mobilität.
Und gleichzeitig muss ich sagen, diskutieren wir hier im Haus sehr stark, ob das mit der ganzen Corona-Berichterstattung nicht etwas zu viel ist und ob wir da nicht Panikmache schüren. Also ich erinnere mich an unsere Redaktionskonferenz heute Morgen, da gab es tatsächlich die ein oder andere Stimme, die gesagt haben, Leute, Übertreiben wir es nicht? Müssen wir wirklich so viel Platz in unserem Programm für Corona einräumen? Wie ist da deine Meinung? Ist da die Gefahr groß, dass es die Medien, möglicherweise auch wir, unser Haus, der Deutschlandfunk, etwas übertreiben?
Für uns sehe ich das nicht. Es besteht natürlich schon immer die Gefahr, dass die Medien insgesamt ein bisschen für eine Panikstimmung beitragen. Ich halte es wichtig, dass man immer nüchtern und sachlich tatsächlich über die Entwicklungen informiert. Und der Bundesgesundheitsminister hat es heute gesagt, im Moment laufen bei allen Informationsstellen tatsächlich die Telefone heiß, weil die Menschen ein Informationsbedürfnis haben. Was mache ich in welcher Situation? Mein Nachbar kommt aus Italien zurück. Rede ich mit dem überhaupt noch? Und all diese Fragen, die da kommen. Insofern halte ich diese nüchterne, sachliche Aufklärung für wichtig, ohne dass man das in einen panischen Zusammenhang stellt, sondern es ist ja schon eine Form des Grippevirus, wenn auch einer, für den es im Moment noch keine wirklichen Gegenmittel gibt. Und besonders schwer betroffen wären ja Menschen, die ohnehin schon Vorerkrankungen haben. Und es geht ja in der Situation, auch das ist die Botschaft des RKI immer wieder erstmal, die Ausbreitung durch vernünftiges Verhalten einzudämmen. Und das, glaube ich, sollte schon auch eine Botschaft sein, die man ins Land tragen muss.
Dann lass uns noch ganz kurz über die Gesundheitsversorgung sprechen. Was haben die beiden Minister Spahn und Seehofer denn da heute gesagt zum Stand des Gesundheitssystems in Deutschland? Sind die Krankenhäuser und die Arztpraxen und die medizinischen Labors, sind die auf diese Pandemie, auf diese Epidemie vorbereitet?
Naja, das hängt ja immer ganz stark davon ab, welche Entwicklung, welche Dynamik es da gibt. Natürlich sind die Krankenhäuser im Moment nicht vorbereitet. Sollte es landesweit einen massiven Ansturm geben, sollte es viele Krankheitsfälle, schwere Krankheitsfälle geben, das würde zwangsläufig zu einer Überlastung führen. Umso wichtiger ist tatsächlich im Vorfeld dafür zu sorgen, dass a) die Anlaufstellen nicht überlastet werden. So sollen beispielsweise Patienten, die das Gefühl haben, da kommt eine Grippe, da bahnt sich was an, nicht sofort in die Praxen gehen, sich nicht in das Patientenzimmer setzen, in den Warteraum setzen, sondern den Arzt von zu Hause anrufen und sich in Verbindung setzen und erst einmal nachfragen, dass man eventuell auch einen gesonderten Termin macht, um auch da eben nicht zu Situationen beizutragen, dass es quasi zu Überfüllungen kommt und zu Ansteckungsverhalten, die dann in der Situation nicht gewünscht wären. Und insofern waren beide Minister heute sehr darum bemüht, eben da einen vernünftigen Zugang zu legen für die Menschen, für die Aufklärung, damit es eben nicht zu panikartigen Reaktionen kommt, wenn das in einzelnen Gebieten des Landes zu weiteren Ansteckungen kommen sollte.
Gibt es denn eigentlich irgendwelche Indikatoren, irgendwelche Anzeichen dafür, die einem sagen könnten, wie lange diese Epidemie jetzt dauern könnte?
Ja, das wurde das RKI heute auch gefragt und da gibt es auch keine Erfahrung. Es ist ein neuer Virus, den man noch nicht kennt, dessen Verlaufsformen man noch nicht kennt. Normalerweise sagt man ja immer, dass die Grippe so spätestens April, Mai wieder am Abklingen ist und dann eine Ruhepause einlegt, quasi bis zum nächsten Winter. Aber für dieses Coronavirus gibt es da noch keine konkreten Erfahrungen. Es besteht die Hoffnung, dass dem auch so ist, aber man weiß es im Moment noch nicht. Das war zumindest die Aussage vom Robert-Koch-Institut heute.
Dann müssen wir wohl weiter abwarten. Volker in Berlin, ich danke dir vielmals für diese Einschätzung.
Danke. Gerne, und wir werden bestimmt noch mal drüber reden müssen.
Ich fürchte auch, bestimmt. Danke dir.
Tschüss.
So, also, wir gehen aus Berlin jetzt etwa 900 Kilometer weit nach links auf der Landkarte, nach Westen, und sind in London bei Friedbert Meurer. Hallo, Friedbert.
Ja, hallo, Tobias.
Friedbert, wir wollen nicht über Corona sprechen, sondern über die britische Handelspolitik. Aber weil ich jetzt gerade so viel von Volker Fintermer zu diesem Thema Corona gehört habe, erstmal auch die Frage an dich, wie groß ist Corona bei euch auf der Insel?
Also es ist ein gewaltiges Thema hier. Es ist genauso gewaltig wie die Flut. Die ist, glaube ich, die Nummer eins hier. Nordengland ist überschwemmt, Wales ist überschwemmt. Ziemlich schlimm. So schlimm war es noch nie. Das ist ein großes Thema. Der Coronavirus ist auch ein großes Thema. Gerade habe ich mich mit einem japanischen Kollegen hier noch unterhalten, Auslandskorrespondenten. Der hat allen Ernstes gefragt, weil das wohl in Tokio diskutiert wird, dass da die Olympischen Sommerspiele ausfallen könnten. Und ob dann die Olympischen Sommerspiele ersatzweise hier in London stattfinden. Also das ist, ich glaube, bisher nur der Gedanke dieses japanischen Kollegen.
Okay, interessante Planspiele. Friedbert, wir sind verabredet, um mal wieder über den Brexit zu sprechen, vor allem über die britische Handelspolitik. Die Regierung in London hat da heute erklärt, mit welchen Zielen sie jetzt in die Gespräche über ein Freihandelsabkommen gehen will, die ja in kommenden Wochen stattfinden sollen. Was genau sind da von heute die zentralen Aussagen?
Also es gibt einen Bericht, der vorgestellt wurde, oder ein Katalog von Forderungen. Ich habe ihn hier in der Hand, eine Broschüre, DIN A4, ich glaube 30 Seiten, damit ist er 4 Seiten länger, wenn ich das richtig sehe, als das Papier der EU, das am Dienstag vorgestellt wurde. The Future Relationship with the EU, das künftige Verhältnis mit der EU, lautet der Titel. Also, ich glaube, das wichtigste Thema ist, dass jetzt noch ein Anglizismus Level Playing Field herrschen soll. Gleiche, faire Wettbewerbsbedingungen. Die EU hat augenscheinlich Angst davor, dass die Briten Dumping betreiben könnten. Auf welche Art und Weise immer. Und das soll mit dem Vertrag, mit diesem Level Playing Field ausgeschlossen werden. Die Briten sollen sich an alle Standards halten, die in der EU gelten. Da sagen die Briten, und deswegen ist das ist ein so wichtiger Punkt, weil er alle Bereiche umfasst, die man sich nur denken kann. Umwelt, Sozialstandards, Verbraucherschutzrichtlinien und so weiter. Da sagen die Briten, also wir sind ja nicht aus der EU ausgetreten, um all das ganz genau so weiterzumachen und uns an all das zu halten, was Brüssel beschlossen hat oder noch beschließen wird.
Das heißt, die Briten haben heute gesagt, oder zumindest die britische Regierung hat gesagt, für uns sollen diese ganzen Grundsätze, diese ganzen Regeln der EU, die sollen in Zukunft auch mit einem Freihandelsabkommen nicht mehr gelten.
Ganz so scharf sagen sie es nicht. Aber es gab ja damals bei diesem ersten Vertrag, der mit der EU abgeschlossen wurde, einmal diesen eigentlichen Brexit-Vertrag, in dem geregelt wurde unter anderem, dass die Briten 40 Milliarden Pfund noch bezahlen müssen. Und Nordirland ist in dem Brexit-Vertrag. Und dann gab es eine politische Erklärung. Und in dieser politischen Erklärung hatte Boris Johnson als Premierminister wörtlich gesagt, dass er Level Playing Field, gleiche Wettbewerbsbedingungen mit der EU erreichen will. Das ist das Ziel. Jetzt sagen die Briten nicht, wo sie abweichen wollen. Natürlich werden sie bei den meisten Vorschriften entweder ganz nah dran, identisch oder ähnlich sein. Aber sie wollen sich die Möglichkeit offen halten, an irgendeiner Stelle davon abzuweichen. Berühmtes Thema sind die berüchtigten Chlorhühnchen. Da hat Boris Johnson gesagt, es gelten keine Gefühle, sondern es gelten wissenschaftliche Erkenntnisse, womit er meint, wissenschaftliche Erkenntnisse kommen nicht zu dem Ergebnis, dass der Verzehr von chlorgereinigten Hühnchen gesundheitsschädlich ist. Also das wäre so ein Punkt, wo die Briten vielleicht abweichen wollen, weil sie ja mit den USA auch einen Handelsvertrag abschließen wollen.
Könntest du dir da noch andere Bereiche vorstellen, wo es in den kommenden Wochen, wenn dann über das Freihandelsabkommen diskutiert wird, wo es dann richtig, richtig krachen könnte?
Also krachen wird es direkt vielleicht gleich zum Anfang. Angeblich will man alles parallel verhandeln. Formal wird das so sein, aber dann wird man doch Schwerpunkte setzen. Am Anfang wird das Thema Fischerei stehen. Also da gibt's gewaltigen Ärger. Das ist eigentlich ein volkswirtschaftlich gesehen kleiner Sektor, aber enorm symbolisch wichtig hier und auch in Frankreich. Also bei dem Thema Fischerei würde ich sagen, da rasen im Moment nicht zwei Züge, sondern zwei Fischkutter aufeinander zu. Die Briten sagen, wir sind eine unabhängige Nation, wir sind nicht mehr Teil der EU-Fischereipolitik. Unsere Gewässer gehören uns. Und dann reden wir über einen Radius von mindestens 200 Kilometern rund um die britische Insel. Also sie werden nicht, und das habe ich hier auch heute gehört, sie werden nicht verlangen, dass die EU-Fischer da komplett raus sollen. Aber sie wollen über Fangquoten verhandeln. Mehr für britische Fischer, weniger Fischer für EU-Fischer.
Und was kann die EU dem entgegensetzen? Ich meine, da sitzen die Briten dann ja wirklich am längeren Hebel.
Also ich bin kein Fischereiexperte, das ist so ein kompliziertes Thema. Hm. Ich habe mir sagen lassen, dass der Hebel der EU ist zu sagen, wenn unsere Fischer, französische, niederländische, spanische, deutsche Fischer, nicht mehr in der Nordsee fischen dürfen, dann machen wir den EU-Markt für britische Fische komplett zu. Schottischer Lachs darf nicht mehr in die EU eingeführt werden. Das ist natürlich eine Riesenkeule. Und auch da wieder gibt's ein Gegenargument, ob sich die EU nicht dann zumindest teilweise ins eigene Fleisch schneidet. Denn die meisten Fische, die in britischen Gewässern gefangen werden, werden in französischen, holländischen und ich glaube auch deutschen Weiterverarbeitungsunternehmen in Firmen, in Konservendosen verpackt oder so weit zurechtgeschnitten, dass sie in den Handel kommen können. Also da stehen dann auch wieder jede Menge in diesen Betrieben wieder jede Menge Jobs in der EU auf dem Spiel. So dass welche Seite da im Moment die Oberhand hat, schwer zu sagen.
Friedbert, wann genau beginnen diese Verhandlungen?
Sie beginnen am Montag jetzt, 2. März in Brüssel. Ein Unterschied zur Verhandlungsphase 1, die uns ja letztes Jahr mit so viel Eruption und Gefühlsausbrüchen begleitet hat. Im Gegensatz zu dieser Phase 1 wird man sich abwechseln beim Standort. Es wird nicht nur in Brüssel verhandelt, sondern auch in London. Zweiter Termin ist am 18. März, dann hier in London. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, 9 oder 10, zum Thema Zölle, Finanzdienstleistungen, Datenschutz, staatliche Beihilfen, auch so ein schönes Thema. Boris Johnson will nicht mehr unter der Fuchtel der EU stehen, wenn es um Beihilfen vielleicht für die walisische Stahlindustrie geht. Jede dieser 9 bis 10 Arbeitsgruppen ist mit 10 Britinnen und Briten bestückt. 100 Mann, 100 Frauen, alle 14 Tage und vielleicht sogar häufiger über den Ärmelkanal hin und zurück, plus 100 von der EU. Das ist schon eine ziemliche Karawane, die jetzt in den nächsten Monaten hin und her in Bewegung gesetzt werden wird. Man will bis zum Juni-Gipfel der EU einigermaßen vorzeigbare Ergebnisse haben. Und die Briten hauen schon gewaltig hier auf den Tisch und sagen, wenn wir bis zum Juni nichts haben, dann stehen wir auf und gehen weg von den Verhandlungen.
Und könnte man sagen, das, was da heute passiert, ist auch so ein Satz. Wenn bis Juni nichts passiert ist, dann stehen wir auf. Ist das möglicherweise alles so ein bisschen Poker-Game kurz vor dem offiziellen Verhandlungsbeginn?
Ja, natürlich. Die Briten verlangen im Moment ziemlich viel. So ist es wahrscheinlich wie bei Tarifverhandlungen. Man fordert erstmal das Maximum und mal sehen, was da hinten herauskommt dann am Ende. Diese Drohung, also ich habe das in den letzten Monaten ja so erlebt oder in den letzten Jahren bei Theresa May. Ihr habe ich die Drohung mit No Deal. Wir stehen auf, wir gehen weg und wir hauen die Tür zu. Ihr habe ich das nie abgenommen. Boris Johnson versteht es ein, dass bei einem Restzweifel bleiben. Er hat im Oktober diesen Vertrag abgeschlossen mit der EU. Damit hat er gezeigt, dass er einen Vertrag eindeutig vorzieht, einem No-Deal. Aber er tut alles dafür, dass das eine glaubwürdige Drohung sein will. Also dieses Gespenst mit dem No-Deal. Sei es im Juni oder von der Wirkung her dann zum 1. Januar 2021, dieses Gespenst werden wir nicht so schnell los.
Friedbert, immer wenn ich Boris Johnson höre, dann habe ich immer so einen Gedanken, der will dieses Land, der will Großbritannien eigentlich umkrempeln. Der will da irgendwie etwas ganz Neues schaffen. Liege ich damit richtig? Und wenn ja, hast du eine Idee davon, in welche Richtung er sein Land bringen will?
Natürlich formuliert er eine ganze Menge, was er vorhat. Ich glaube, das Wichtigste im Moment ist eigentlich, dass er diese extreme Ungleichheit in England und in Großbritannien zwischen den verschiedenen Landesteilen ausgleichen will. Irgendwo ist heute hier eine Untersuchung gekommen. Es gibt kaum ein Land, will jetzt nicht sagen weltweit, aber zumindest nicht in Europa, wo die Unterschiede so extrem sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Unterschiede zwischen London wohlhabend und Middlesbrough im Norden sind oder Nottingham und andere Städte im Norden. Da hat er ja die Wahl gewonnen. Da ehemalige Labour-Wahlkreise hat er für seine Partei geholt. Also da will er Geld umschichten, da braucht er Geld, da verspricht er ziemlich viel. Das ist für ihn ein ganz wichtiges Anliegen. Dann sagt er, der Brexit soll ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Darüber lächeln wir in Deutschland ein bisschen. Ich habe natürlich da auch noch meine Zweifel. Aber es muss ja nicht gleich an Singapur, an der Themse werden. Aber die Briten sind eine marktwirtschaftlich orientierte Nation, härter als wir Deutschen. Bei uns ist das stärker sozial ausgeglichen. Deswegen die Angst der EU, dass die Briten da auf Turbokapitalismus schalten unter Boris Johnson. Natürlich alles zugunsten aller Menschen hier auf der Insel, kann man natürlich bezweifeln. Aber so diese Richtung, ja, vielleicht Großbritannien ein bisschen kapitalistischer aufzustellen, gleichzeitig aber doch im Land auch fairer und viel Geld ausgeben für die Gesundheitspolitik. Da ist dann Boris Johnson dann doch wieder ein Wirtschaftslinker.
Das werden wir dann sicher alles genauer erfahren in den kommenden Wochen und Monaten. Dann nämlich, wenn diese Freihandelsgespräche, diese Gespräche über einen Freihandelsvertrag, wenn die nochmal richtig in Fahrt kommen. Friedbert in London, ich danke dir vielmals.
Tobias, danke. Grüße nach Köln.
Das war hier aus dem DLF unser täglicher Podcast Der Tag an diesem 27. Februar 2020. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.